In our studies in Hebrews we have arrived somewhere in chapter 11.
In unserer Betrachtung des Hebräerbriefs befinden wir uns gerade in Kapitel 11. Ich möchte noch einmal kurz die Abkürzungen in der Studienhilfe erklären. B bezeichnet ein Beispiel für Glauben und P ein Prinzip, das dieses Beispiel veranschaulicht. Wir wiederholen rasch die 5 Beispiele für Glauben, die wir bereits untersucht haben, nämlich in der 3. Studienhilfe auf Seite 18. B1. Abel brachte ein annehmbares Opfer dar, das ist das erste Beispiel für Glauben. B2. Henoch ging mit Gott. Die Prinzipien, auf die wir jetzt nicht mehr eingehen werden, leiten sich vom Beispiel ab und tragen den Buchstaben P. B3. Noah baute eine Arche. B4. Abraham war Gottes Ruf gehorsam und verließ Ur. Er lebte mit Isaak und Jakob in Kanaan, wie in einem fremden Land. Ich habe das als ein Beispiel betrachtet. Man könnte auch 2 Beispiele daraus machen. B5. Sarah empfing Isaak trotz ihres hohen Alters. Auch das geschah durch Glauben. Dann haben wir in der Studienhilfe einige Prinzipien, die sich von diesen Beispielen ableiten. Wir gehen nun weiter zu B6 in der 4. Studienhilfe, dem ersten Beispiel, das wir in dieser Lehreinheit besprechen werden. B6, Hebräer 11, 17 bis 19. Dieses Beispiel ist außergewöhnlich reichhaltig, was seine Schlussfolgerungen und die Lektionen anbelangt, die wir daraus lernen können. Es könnte gut sein, dass wir uns einige Zeit in dieser Lehreinheit nur mit diesem Beispiel befassen werden. Es steht auch einiges darüber in eurer Studienhilfe. Ich werde euch noch einige Kommentare dazu geben, die nicht in der Studienhilfe stehen. Es wäre deshalb praktisch, wenn ihr einen Stift zur Hand hättet, um euch zusätzliche Notizen zu machen. Ich übersetze die Passage zunächst aus dem Griechischen, dann sehen wir in die Studienhilfe und ziehen daraus unsere Lehren. Hebräer 11, 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak als Opfer dargebracht. Das Wort darbringen bezieht sich hier ganz speziell auf das Darbringen eines Opfers. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak als Opfer dargebracht und er war bereit, oder man könnte auch sagen, im Begriff, und das ist eigentlich die korrekte Übersetzung, und er war im Begriff, seinen eingeborenen Sohn darzubringen. Das ist ein Schlüsselwort hier, eingeboren, weil es sonst im Neuen Testament nur für Jesus verwendet wird. Es ist dasselbe Wort, das Jesus als den eingeborenen Sohn des Vaters beschreibt. Es hat 2 mögliche Bedeutungen, die eine lautet einzig gezeugt, die andere lautet einzigartig oder einmalig oder keiner ist wie er. Natürlich treffen beide Bedeutungen auf Jesus zu. Weiter mit unserer Übersetzung. Er, Abraham, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak wird deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er urteilte, dass Gott Leute sogar aus den Toten erwecken könne. Oder dass Gott ihn, Isaak, sogar aus den Toten erwecken könne. Von woher er ihn auch in einem Bild oder in einem Gleichnis empfing. Soweit diese Passage. Ich denke, wir sollten zunächst die Stelle in 1. Mose lesen, auf die sich diese Verse hier beziehen. 1. Mose 21, 12. Wir gehen nicht näher auf den Kontext ein. Gott trägt Abraham auf, er solle tun, was Sarah verlangt hatte, und Hagar, die Magd, und deren Sohn Ismael hinauswerfen. Abraham wollte das nicht, weil er offenbar Ismael als seinen eigenen Sohn sehr lieb gewonnen hatte. Es ist sehr interessant, dass Gott in diesem Vers Abraham aufträgt, er solle tun, was Sarah ihm gesagt hatte. Er hatte vorher schon einmal getan, was Sarah ihm gesagt hatte, und das hatte ihn in große Schwierigkeiten gebracht. Denn hätte er damals nicht auf Sarah gehört, wäre Ismael nie geboren worden. An dieser Stelle ein Wort an die Ehemänner. Manchmal lohnt es sich, auf eure Frauen zu hören, manchmal nicht. Das hier war aber so ein Augenblick, in dem es sich lohnte, dass Abraham auf seine Frau hörte. 1. Mose 21, 12. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen, das ist Ismael, und wegen deiner Magd, das ist Hagar. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Wörtlich heißt es, soll dein Same genannt werden. In den älteren Bibelversionen hatte man noch kein Problem damit, dies mit Same zu übersetzen, weil die Menschen damals unter Same den Nachkommen eines Mannes verstanden, den dieser gezeugt hatte. Heute hört sich das etwas veraltet an und deshalb ändern viele moderne Bibelausgaben das Wort Same in Nachkommenschaft oder Nachkommen um, was zwar Sinn macht, aber bestimmte Dinge verschleiert, die in der Bibel recht wichtig sind. Auf einen solchen Punkt werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Gott sagte ganz konkret zu Abraham, nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Mit anderen Worten, alle Verheißungen, die dein Erbe betreffen, werden sich für dich einzig und allein durch Isaak bewahrheiten. Ismael ist in diesen Verheißungen nicht mit eingeschlossen. Gott schenkte andere Verheißungen für Ismael, aber nicht die Verheißungen des Erbes, was ja das große Ziel von Abrahams Glauben war. Somit verstehen wir auch, warum der Autor des Hebräerbriefs derart stark betont, dass Abraham bereit gewesen war, Isaak als Opfer darzubringen, denn schließlich war das der wirkliche Härtetest seines Glaubens. Abraham liebte Isaak nicht nur, sondern auch all seine Hoffnung, das Erbe zu erlangen, hing von Isaak ab. Und dennoch war er bereit, Isaak zu töten. Das war sein Glaube. Warum war er bereit, Isaak zu töten? Weil er den Glauben hatte, dass, selbst wenn er Isaak töten würde, Gott Isaak ins Leben zurückholen würde. Sehen wir uns noch eine andere Passage an. 1. Mose 22. Hier wird diese Begebenheit beschrieben. Ich werde etwa ein Dutzend Verse lesen und euch dabei eine Aufgabe stellen. Wenn ich die Verse vorlese, möchte ich, dass ihr herausfindet, weshalb der Autor des Hebräerbriefs ganz sicher wusste, dass Abraham glaubte, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferwecken könne. Es steht in diesem Text, aber es ist gewissermaßen in der Formulierung verborgen. Es steckt im Wortlaut. Und das ist so eine Passage, die man sich ganz genau ansehen muss, um herauszufinden, was die Bibel uns hier sagen möchte. Lesen wir also 1. Mose 22 ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Es ist ein biblisches Prinzip, dass du, wenn du zum Volk Gottes gehörst, von Gott auch auf den Prüfstand gestellt wirst. Das ist eine Bedingung, um zum Volk Gottes gehören zu können. Es ist immer so, dass Gott die prüft, die zu seinem Volk gehören sollen. Da prüfte Gott den Abraham, und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Seht ihr, wie ehrlich Gott uns gegenüber ist. Er sagt uns alles, was wir wissen müssen. Verstehst du, welchen Sohn ich meine? Deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und damit sagte Gott zu Abraham, ich weiß ganz genau, was du in Bezug auf Isaak fühlst. Den Isaak und ziehe hin in das Land Moria. Moria bedeutet, der Herr ist der Lehrer oder der Herr ist es, der den Weg aufzeigt. Und opfere ihn dort als Brandopfer. Stellt euch das nur vor, er sollte nicht nur getötet, sondern auch verbrannt werden. Und dennoch glaubte Abraham, dass Gott Isaak wiederherstellen könne. Auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. All das ist ein wunderbares Bild für Golgatha. Ich werde später auf die Details eingehen, aber es ist durchaus möglich, dass dieser Berg genau derselbe Berg war, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Ich denke, niemand kann das beweisen, aber es ist eine Möglichkeit. Beachtet auch, dass Gott ihm den Berg zeigen musste und nur Gott kann dir Golgatha zeigen. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Das ist so typisch für Abraham, sein prompter Gehorsam. Wenn man seinen Lebenslauf studiert, stellt man fest, dass das seinen Charakter auszeichnete. Sobald Gott ihm etwas sagte, tat er es umgehend. Sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin auf den Berg gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Es wird hier sehr deutlich, dass alle in Abrahams Haus die Prinzipien des Opferns begriffen hatten. Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Noch wörtlicher formuliert lautet diese Stelle, Gott wird das Lamm für das Brandopfer sehen. Diese Formulierung wird häufig auch anders zitiert, nämlich Yahweh Jireh. Yahweh, der Herr, Jireh, wird sehen. Wir waren einmal mit einer Reisegruppe in Israel und ein ganzer Bus voller englischsprachiger Tourteilnehmer sang Yahweh Jireh. Die jüdische Reiseleiterin, eine gute Freundin von uns, schaute uns verwirrt an und sagte, was singen die da? Was singen die da bloß? Ich sagte, das soll hebräisch sein. Sie sagte, wie würden wir dazu sagen? Ich entgegnete, Adonai Jireh. Yahweh Jireh ist Adonai Jireh, Adonai der Herr, und Jireh wird sehen. Vers 8. Und sie gingen beide miteinander, und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar. Erinnert ihr euch? Abraham spannte sein Zelt auf, aber er baute seinen Altar. Und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham! Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, Adonai Jireh, von dem man noch heute sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Noch wörtlicher müsste man jedoch sagen, wird gesehen. Ich sage euch eins, es gibt einige Dinge, die kann man nirgendwo anders sehen als auf dem Berg des Herrn. Habt ihr nun den sicheren Beweis dafür herausgefunden, dass Abraham glaubte? Die entscheidende Stelle lautete, ich aber und der Junge wollen dorthin auf den Berg gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Im Hebräischen stehen beide Formen klar und deutlich in der Mehrzahl. Wir werden anbeten und wir werden zurückkehren. Ich denke, das ist eine kleine Lektion, wie genau ihr eure Bibel lesen müsst. Es gibt einfach verschiedene Dinge, die im Wortlaut und in der Formulierung enthalten sind. Abraham hatte die Zuversicht, dass sie beide lebendig vom Berg zurückkehren würden, ungeachtet dessen, was er Isaak antun würde. Ich sagte bereits, dass die Passage, die wir eben gelesen haben, eine Vorschau auf Golgatha ist. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Golgatha ist der hebräisch-aramäische Name, während die Bezeichnung Kalvarienberg vom lateinischen Wort für Schädel, Calva, herkommt. Somit sind Kalvarienberg und Golgatha lediglich zwei verschiedene Bezeichnungen für ein und denselben Ort, und beide Bezeichnungen bedeuten Schädelstätte. Wer schon mal in Jerusalem war, hat zweifellos das gesehen, was man als Gordon's Calvary bezeichnet, einen Hügel im Norden der Altstadt, der aufgrund seiner merkwürdigen Form und der Felsen, die aus ihm herausragen, wie ein Schädel aussieht. Viele Christen glauben, dass dies das tatsächliche Golgatha war, was jedoch die meisten historischen Traditionen nicht belegen, weshalb wir uns hier auch nicht näher damit beschäftigen wollen. Die Geschichte hier von Abraham und Isaak ist also eine Vorausschau auf Golgatha. Es gibt etliche deutliche Parallelen zwischen beiden. Die Begebenheit ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das sich in der Geschichte bewahrheitet hat. In meiner Radio-Lehrserie erklärte ich unlängst, was ein Gleichnis ist, und deshalb ist es mir noch sehr gegenwärtig. Ein Gleichnis verwendet Dinge, die uns vertraut sind und die wir mit unseren Sinnen begreifen, um Dinge darzustellen oder zu anschauen, die uns nicht vertraut sind und die wir nicht mit unseren Sinnen, sondern nur im Glauben begreifen können. Ein grundlegendes Prinzip des Lehrens besagt, dass man vom Bekannten zum Unbekannten übergeht. Ein Gleichnis geht deshalb von dem aus, was die Menschen bereits kennen. So war beispielsweise das Gleichnis vom Weinstock und den Reben etwas, was den Leuten der damaligen Zeit in Israel sehr wohl vertraut war. Man bedient sich nun dieser vertrauten und bekannten Dinge, um etwas Unsichtbares, Geistliches, Ewiges und Nicht-Vertrautes zu illustrieren. Es ist wie eine Reflexion in einem Spiegel. Der Spiegel ist das Vertraute, doch wenn man hineinsieht, sieht man, wie sich andere Dinge darin spiegeln. Jedes zentrale Element des Gleichnisses hat seine geistliche Entsprechung, wobei diese Übereinstimmung fast immer sehr exakt ist, was jedoch nicht unbedingt sein muss. Nehmen wir zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann. Jesus sagt, der Same ist das Wort Gottes. Der Acker ist die Welt. Im Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen sagt er, das Unkraut seien die Kinder des Bösen und der Weizen die Kinder des Reiches. Und im Gleichnis vom Weinstock und den Reben, das mir sehr gegenwärtig ist, weil ich erst gestern diese Lehrkassette aufnahm, ist Jesus der Weinstock und die Reben sind die wahren Jünger. Der Saft ist der Heilige Geist, der Besitzer des Weinbergs ist Gott Vater, der die Reben beschneidet. Sehen wir uns nun diese Geschichte an und betrachten wir sie einmal wie ein Gleichnis, das in der Menschheitsgeschichte Realität geworden ist. Das ist wirklich sehr schön und sehr aufschlussreich. Ich möchte euch empfehlen, zu Hause noch einmal darüber nachzudenken. Es ist eine große Ehre, die Abraham widerfuhr, dass er in zwei Geschichten in 1. Mose Gott Vater repräsentieren darf. Ich kenne keine andere biblische Person, der diese Ehre widerfahren wäre. Aber hier, in dieser Geschichte und in 1. Mose 24, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen werden, ist Abraham ein Sinnbild für Gott Vater. Wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass Isaak für Jesus, den eingeborenen Sohn, steht. Vergesst nicht, dass beide mit dem Begriff eingeborener Sohn bedacht werden. Das Feuer ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Um das zu verdeutlichen, merken wir uns 1. Mose 22 ein und schlagen wir Hebräer 9,14 auf. Dort heißt es: Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Beachtet hier den Mittelteil. Christus hat sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht. Der Heilige Geist war das Feuer, das das Opfer verzehrte. Jesus war das große, letzte Brandopfer. Im dritten Buch Mose werden alle Arten von Opfer aufgelistet: das Sündopfer, das Schuldopfer, das Gemeinschaftsopfer, das Votivopfer und so weiter. Das erste Opfer, das dort aufgeführt wird, ist das Brandopfer, weil das dritte Buch Mose nie mit dem Menschen beginnt, sondern immer mit Gott. Dasselbe gilt auch für die Einrichtung der Stiftshütte. Der erste Gegenstand, der dort beschrieben wird, ist die Bundeslade, die Gott repräsentiert. Sowohl das zweite als auch das dritte Buch Mose gehen von Gott hinab zum Menschen. Wenn du den anderen Weg gehen möchtest, also vom Menschen zu Gott, wirst du nur in den seltensten Fällen ans Ziel kommen. Die einzige Reihenfolge, die funktioniert, lautet: beginne bei Gott und gehe dann runter zum Menschen. Das erste Opfer im dritten Buch Mose ist also das Brandopfer, das in erster Linie Jesus repräsentiert. Jesus ist das große Brandopfer. Er gab sich voll und ganz hin zu unserer Errettung. In der Bildsprache gesprochen, wurde er in seiner vorbehaltlosen Hingabe an Gott vom Feuer des Heiligen Geistes verzehrt. Wäre Jesus nicht das Brandopfer gewesen, hätte es keine anderen Opfer gegeben. Es beginnt schließlich nicht beim Menschen, sondern bei Gott. Hätte Gott dieses Opfer nicht gebracht, hätten wir keine Opfer, die wir bringen könnten. Deshalb ist diese Reihenfolge so wichtig. Gehen wir zurück zu 1. Mose 22. Ich sehe es so, dass das Feuer hier für den Heiligen Geist steht. In Anlehnung an dieses Bild kann man auch unschwer erkennen, was das Brennholz symbolisiert. Isaak trug das Holz auf seinen Schultern auf den Berg hinauf. Wofür steht es? Für das Kreuz. In manchen Bibeln findet man an dieser Stelle sogar einen Vermerk auf eine Parallelstelle, in der Jesus das Kreuz trägt. Dann haben wir noch ein weiteres Element, das ich auf meine Art und Weise interpretiere, nämlich den Knecht. Dieser Knecht, der zurückbleibt, steht für die natürliche, fleischliche Kraft und Einsicht. Sie konnten nicht auf den Berg hinaufgehen. Wenn man sich die Geschehnisse auf Golgatha und das Opfer Jesu ansieht, erkennt man, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist daran beteiligt waren. Kein Mensch hatte Anteil daran, und ich bezweifle, dass irgendein Mensch, der die Szene mitverfolgte, auch nur die geringste Vorstellung davon hatte, was da geschah. Ich bezweifle, dass irgendein Mensch mit seinem Verstand je ganz ermessen kann, was dort geschah. Die Knechte, das ist also natürliche Kraft und natürliche Einsicht. Sie bleiben am Fuß des Berges. Der Vater und der Sohn durchleben allein diese Transaktion auf dem Gipfel des Berges. Sehen wir uns kurz zwei Statements in diesem Zusammenhang an. Merkt euch 1. Mose 22 ein und schlagen wir 1. Korinther 1, 25 auf. Paulus spricht hier über das Kreuz und die Botschaft vom Kreuz. Er sagt: es sei den Griechen eine Torheit und den Juden ein Stolperstein. Dann sagt er in Vers 25: denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Der Inbegriff von Schwachheit ist das Kreuz. Es ist der Inbegriff von Torheit, den Sohn Gottes ans Kreuz schlagen zu lassen. Doch diese Torheit ist weiser als alle Weisheit der Menschen, und diese Schwachheit ist stärker als alle Stärke der Menschen. Doch natürliche Stärke und natürliche Einsicht haben in diesem Bild keinen Platz. Dann noch 1. Korinther 2,14, das steht vermutlich nicht in eurer Studienhilfe. Ein natürlicher Mensch, heißt es hier, doch im Griechischen steht eigentlich ein seelischer Mensch. Ein Mensch in seinem eigenen seelischen Denken und Verständnis. Ein seelischer Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Die Knechte und der Esel bleiben also am Fuß des Berges zurück. Führen wir unseren Vergleich fort. Gott hatte vorgesorgt durch einen Ersatz in Form des Widders, der sich mit seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Jedes der Opfertiere, das Lamm, das Schaf, die Ziege, der Widder, der Stier, hatte eine spezielle Bedeutung. Der Widder ist das Opfer des Fürsten. Deshalb spricht der Widder vom Fürsten. Hörner sind in der Schrift immer ein Zeichen für Stärke und werden fast immer auch als Symbol von Stärke verwendet. Der Widder verfing sich mit seiner eigenen Stärke im Dickicht. Der Widder steht für Jesus, den Stellvertreter, der durch seine Stärke gefangen wurde. Und was war seine Stärke? Seine Stärke war sein Gehorsam gegenüber seinem Vater. Es war sein Gehorsam, der ihm keinen Ausweg ließ. Hier haben wir wirklich ein wunderschönes Bild dieser ganzen geistlichen Transaktion, die auf Golgatha stattfand. Ich finde, dass man einen großen Schatz hebt, wenn man darüber nachdenkt. Wir sind so fleischlich gesinnt, dass wir es wirklich schwierig finden, die Wahrheit zu begreifen, es sei denn, Gott führt uns über ein Gleichnis zu dieser Wahrheit hin. Es gibt viele solcher Gleichnisse. Die ganze Stiftshütte des Mose ist ein Gleichnis, in dem materielle Dinge geistliche Dinge veranschaulichen. Wenn ich in dieses Thema Stiftshütte einsteige, komme ich fast nicht mehr heraus, weil ich mich in dessen Schönheit und Pracht einfach verliere. Doch für jemanden, dem der Heilige Geist nicht die Augen geöffnet hat, ist das nur eine langweilige Aufzählung von Maßangaben und Materialien und Farben etc. Bevor wir weitermachen, könnten wir gleich noch die andere Passage aus 1. Mose erwähnen, in der wir ein wunderschönes Gleichnis finden. 1. Mose 24. Hier geht es darum, dass Abraham eine Braut für seinen Sohn Isaak sucht. Hier sind die Entsprechungen noch offensichtlicher. Auch hier repräsentiert Abraham meines Erachtens Gott Vater. Wir wissen, dass Isaak Jesus Christus den Sohn repräsentiert und die Braut. Nun, wer die Schrift kennt, weiß, dass die auserwählte Braut für die Gemeinde Jesu steht. Und dann haben wir noch eine vierte Figur, jenen namenlosen Diener, den Verwalter des Reichtums Abrahams. Er steht für den Heiligen Geist. Das Schöne daran ist, dass dies zwar das Selbstporträt des Heiligen Geistes ist, diese sich jedoch nie namentlich vorstellt. Und das ist so typisch für den Heiligen Geist. Er richtet die Aufmerksamkeit nie auf sich selbst. In diesen beiden Kapiteln, 22 und 24, haben wir also die wunderbarsten in der Historie realisierten Gleichnisse für die elementarsten geistlichen Wahrheiten der Bibel. Denkt nur einmal darüber nach, welche Rolle der Diener in 1. Mose 24 spielt. Es begeistert mich jedes Mal, wenn ich mir vergegenwärtige, dass er mit 10 Kamelen voll beladen mit Geschenken ankam. Das ist der Heilige Geist, er kommt nicht mit leeren Händen, er knausert nicht. Er ist mehr bereit zu geben, als wir bereit sind zu nehmen. Rebekka zeichnete sich dadurch als auserwählte Braut aus, dass sie empfing und das Geschenk für jedermann sichtbar trug. Ich habe schon oft gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Gemeinde, die die Gaben des Geistes ablehnt, jemals die Braut Christi werden kann. Das widerspricht der Logik und der Erfahrung. Nun machen wir weiter und sehen wir uns die Folgen des Ganzen an. Segen auf Abraham, endlose Vermehrung und endloser Segen auf dem als Opfer dargebotenen Sohn. Gehen wir zurück zu 1. Mose 22 und sehen wir uns die Beschreibung der Ereignisse an. 1. Mose 22, 15 bis 18. Und der Engel des Herrn. Und hier möchte ich gleich sagen, das ist kein gewöhnlicher Engel. Es ist ein ganz besonderer Engel. Er spricht in der ersten Person von sich selbst als Gott. Es ist ein Engel, der an verschiedenen Stellen des Alten Testaments auftaucht. Es war dieser Engel, der mit Jakob kämpfte. Und Jakob sagte am darauffolgenden Tag, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Es war dieser Engel, der zu Gideon und Manoah kam und als Manoah fragte, wie heißt du, erwiderte er, mein Name ist wunderbar. Das ist ein geheimnisvolles Wort im Hebräischen, es bedeutet übernatürlich und schwer zu verstehen. Doch in Jesaja 9 heißt es, sein Name werde wunderbar heißen. Es ist dasselbe Wort. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Ihr erinnert euch, dass der Autor des Hebräerbriefs in Kapitel 6 sagt, dass Gott bei sich selbst schwört, weil er nichts und niemand Größeren finden kann, bei dem er schwören könnte. Und Gott schwört, weil ein Eid eine Bestätigung des Wortes ist, das er bereits gegeben hat. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten. Weiter in dieser Stelle. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Ich werde diesen Vers nun wörtlich übersetzen. Im Original wird das Verb wiederholt, was die stärkste Bekräftigung ist, die das Hebräische überhaupt kennt. Ich schwöre bei mir selbst, dass ich dich segnend segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Wörtlich heißt es jedoch, deine Nachkommenschaft wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Das steht in der Einzahl, nicht in der Mehrzahl. Was war also die Folge dieses Akts des Opferns und des Gehorsams? Die größten Segnungen, die man sich nur vorstellen kann. Ich möchte etwas näher darauf eingehen, denn früher oder später wird jeder von uns, wenn wir mit Gott gehen, an einen solchen Punkt kommen, an dem Gott von uns etwas wiederhaben möchte, was er uns vorher gegeben hat. Gott hatte Abraham Isaak gegeben. Es ist das Kostbarste, was wir haben, und Gott sagt dann, jetzt möchte ich es wiederhaben. Wie du darauf reagierst, wird darüber entscheiden, wie der Rest deines Lebens verläuft. Menschen, die es festhalten, werden es verlieren. Menschen, die es loslassen, werden sehen, wie es gesegnet und vermehrt wird, und zwar in einem Maß, das sie sich nie hätten vorstellen können. Abraham ist der Vater aller, die glauben. Und wir sind seine Kinder, wenn wir in den Fußstapfen seines Glaubens wandeln. Ein solcher Schritt seines Glaubens ist die Preisgabe Isaaks. Der Herr sagte, ich werde dich segnend segnen und vermehrend werde ich deine Nachkommen vermehren. Beachtet, es war genau das, was er aufgab, was in vielfacher Weise zu ihm zurückkam. Dann gab er Abraham noch folgende spezielle Verheißung. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Das Tor in Besitz nehmen bzw. besitzen bedeutet, dass man die Kontrolle über jemanden hat, denn man kann ihn davon abhalten, hinaus oder hineinzugehen. Du bist es dann, der in Bezug auf die Aktivitäten des anderen das letzte Wort hat. Schlagen wir kurz Galater 3,16 auf. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen von vielen, sondern von einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Auch hier sehen wir wieder, wie wichtig es ist, die Bibel genau zu lesen. Deine Nachkommenschaft wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Paulus sagt, Gott sprach hier nicht in erster Linie über viele Nachkommen, sondern er sprach über den einen verheißenen Nachkommen, von dem er sagt, es sei Christus. Deshalb ist es so wichtig, Zugang zum Urtext zu haben, denn wenn man hier Nachkommen in der Mehrzahl übersetzt, verliert man ganz viel vom Inhalt. Es geht nämlich um den einen Nachkommen, Christus, der das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen wird. Und in diesem einen Nachkommen werden alle anderen erben. Aber der Nachkomme ist Christus. Ich denke, wir sollten noch Johannes 12 aufschlagen, um dieses Prinzip des Loslassens zu veranschaulichen. Ich zweifle nicht daran, dass jemand unter euch ist, den Gott heute bittet, etwas loszulassen oder aufzugeben. Ich sage das nun nicht als Offenbarung, sondern einfach aus Gründen der Wahrscheinlichkeit. Was du behältst, wirst du verlieren. Was du aufgibst, wirst du zurückbekommen. Jesus sagt in Johannes 12,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich finde das sehr anschaulich. Du hast ein kleines Weizenkorn in der Hand. Der Herr sagt zu dir, halt es fest, wenn du willst. Behalte es für dich. Doch denk dran, solange es in deiner Hand bleibt, bleibt es allein. Es wird keine Frucht bringen. Du kannst es aber auch loslassen. Lass es fallen. Wirf es in die Erde, unter die Erde, sodass du es aus den Augen verlierst. Aber im Lauf der Zeit wird es in vervielfachter Weise zu dir zurückkommen. Du hast die Wahl. Jesus wendet dies in Vers 25 auf unser Leben an. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Im Lauf der Jahre habe ich im Rahmen meines Dienstes so viele Menschen getroffen, die im Tal der Entscheidung waren. Ich habe Menschen gesehen, die festhielten und verloren. Ich habe Menschen gesehen, die losließen und gewannen. Ich sage es noch einmal, was du behältst, verlierst du, und was du aufgibst, gewinnst du, und zwar ein Vielfaches davon. Ich glaube, dass mit jeder Vision ein Tod einhergehen muss. Gott hat mehr als einmal an mir diesbezüglich gehandelt. Ich denke da an ganz konkrete Ereignisse in meinem Leben, in denen Gott mir eine klare Vision schenkt. Ich wusste, was er wollte. Doch als nächstes starb die ganze Sache. Gott sei Dank kannte ich die Schrift gut genug, um zu wissen, dass es so sein muss. Mein Glaube scheiterte nicht. Er wurde auf die Probe gestellt, aber er scheiterte nicht. Als ich es losließ, fiel es in die Erde, war eine Zeit lang verloren und kam dann vervielfacht und gesegnet wieder zurück. Werfen wir kurz einen Blick in die Studienhilfe auf Seite 4. Wir haben uns mit Beispiel B6 beschäftigt. Jetzt sehen wir uns das Ergebnis an. Das ist unsere Vorgehensweise. Wir sehen uns jedes Beispiel für tätigen Glauben an und halten dann fest, was daraus resultiert. Das Resultat: Segen auf Abraham, endlose Vermehrung und endloser Segen auf dem als Opfer dargebotenen Sohn. Hebräer 11,20, Beispiel 7. Durch Glauben segnete auch Isaak im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Sehen wir in die Studienhilfe auf Seite 5. Das historische Ereignis finden wir in 1. Mose 27, 1-40. Wir werden nicht die ganze Passage lesen, aber was mich an dieser Begebenheit immer beeindruckt, ist die Tatsache, dass Isaak nicht wusste, was er tat. Er segnete Jakob und meinte, er würde Esau segnen.